Fürchte dich nicht, fürchtet euch doch nicht. Dieser Satz, fürchte dich nicht, ist ein ganz, ganz wichtiger Satz in der Bibel und er kommt an zahlreichen Stellen immer wieder vor. So ein ganz, ganz zentraler Satz. Jetzt kann man natürlich fragen, warum kommt der Satz so oft vor? Die Antwort ist einfach, die Menschen haben sich in der Bibel so oft gefürchtet. Deshalb kommt der Satz vor. Und der Satz ist meiner Meinung nach heute immer noch sehr, sehr aktuell. Oder man könnte darüber nachdenken, ob dieser Satz nicht aktueller ist denn je. Also wir leben nämlich in einer ganz besonderen Zeit. Ich weiß nicht, ob ihr da schon mal drüber nachgedacht habt, aber diese Zeit ist sehr speziell. Und wenn ein Mensch, der vor 6000 Jahren gelebt hätte, bis vor 250 Jahren plötzlich als Zeitreisender in dieser Zeit aufgetaucht wäre, dann wäre der klargekommen. Also die Menschheit hat hier über Jahrtausende mehr oder minder gleich gelebt. Also der wäre klargekommen. In unserer heutigen Zeit, der hätte so Dinge vorgefunden wie Fernseh, Radio, Internet, alles Dinge, die damit wäre er nicht klargekommen. Also völlig unmöglich. Das heißt, die Menschheit hat über Jahrtausende gleich gelebt, aber in unserer Zeit ist das anders. Und diese Zeit ist auch in sich beschleunigt. Wenn ein Mensch vor 100 Jahren plötzlich, der vor 100 Jahren gelebt hätte, plötzlich in unsere Zeit kommt, der hätte seine Probleme. Also mit manchen Dingen wäre er vielleicht noch klargekommen. Aber künstliche Intelligenz, virtuelle Realität, Smartphones, der Mann hätte auch so seine Probleme gehabt. Und deshalb ist die Botschaft, fürchte dich nicht, sehr, sehr wichtig. Und sie hat nichts an Aktualität verloren. Das Zeitalter, was sich vor 200 Jahren komplett geändert hat, ist das Zeitalter der Industrialisierung. Und zunächst wurde dieses Zeitalter sehr positiv betrachtet. Errungenschaften, die den Menschen das Arbeiten erleichtert haben, wurden ebenso gefeiert wie die moderne Medizin. Doch dies änderte sich schnell mit den beiden Weltkriegen und mit der daraus resultierenden Erkenntnis, dass die Technik ganz neue Möglichkeiten der Massenvernichtung von Mensch und Natur hat. Im Weiteren war das ausgehende 20. Jahrhundert von der Umweltdebatte stark geprägt. Habt ihr vielleicht alle mitbekommen oder vor allen Dingen auch die Älteren. Da war der saure Regen, der macht die Bäume kaputt. Man fing sich an, mit dem Treibhauseffekt zu beschäftigen. Und gleichzeitig wurde die Menschheit immer wieder von humanitären Katastrophen heimgesucht. In den 70er Jahren wies der Club of Rome darauf hin, dass der Planet endliche Ressourcen hat und wir können den Planet nicht weiter ausbeuten, sonst zahlt der Planet uns das mies heim. Der Club of Rome wies dann auch auf die Überbevölkerung hin. Zahlreiche Naturkatastrophen kamen hinzu. Dann hatten wir neuerlich so eine Pandemie, die hieß Corona. War jetzt auch nicht so schön. Und heute, wie schon angesprochen, wir haben den fürchterlichen Krieg in der Ukraine. Und es gibt mittlerweile eine ökopolitische Bewegung, die nennt sich gar die letzte Generation, was andeutet, wenn wir so weitermachen, ist menschliches Leben nicht mehr möglich auf diesem Planeten. Und wenn wir jetzt das Zeitalter beschreiben wollen, dann können wir das treffend beschreiben als das Zeitalter der Furcht und der Angst. Oder ich möchte heute noch einen Schritt weiter gehen. Ich würde das Zeitalter der Panik nennen. So, und all diese Faktoren, die wir im Hintergrund so mitbekommen, die bestimmen unser Grundbefinden. Und das ist keine positive Grundstimmung. Furcht ist heute zumindest unterschwellig ein ständiger Begleiter unserer Zeit. Und wir sprechen jetzt hier an der Stelle nicht von der individuellen Furcht, die jeder persönlich hat, sondern einfach nur das, was bei uns im Hintergrund mitschwingt. Du brauchst nur die Zeitung aufzuschlagen, Radio oder Fernseher einzuschalten und du wirst an all den ganzen Müll erinnert. Allein schon deshalb ist der Satz heute so wichtig, fürchte dich nicht. Zu diesem Thema bietet die Bibel eine sehr, sehr aufschlussreiche Geschichte. Das ist die Geschichte, die steht im 4. Mose 13. Und da geht es darum, dass Israel jetzt an der Grenze zu dem Land Kanaan ist. Und Gott sagt, jetzt dürft ihr hineingehen. Jetzt ist soweit hier, geht mal. Bevor sie das aber machen, senden sie 12 Kundschafter aus. Die sollen das Land jetzt erforschen. Wie ist das? Mose trägt ihnen auf. Die sollen mal gucken, ist das wirklich ein fruchtbares Land, wo wir da reingehen? Sind die, ist das Volk, was da drin ist, gegen die wir eventuell kämpfen müssen, stark? Haben sie befestigte Städte? Es sollten 12 Kundschafter ausgesandt werden, weil das Volk Israel besteht bekanntlich aus 12 Stämmen. Und das waren auch nicht irgendwelche Leute, sondern das waren Fürste der jeweiligen Stämme. Also Menschen mit einer großen Autorität und mit einem großen Vertrauensvorschuss. Übrigens, die Namen all der 12 Kundschafter werden im 4. Buch Mose 13 aufgeführt. Als die jetzt zurückkommen, sollten 40 Tage dort auskundschaften, als die jetzt zurückkommen, berichten sie dem Volk, was sie gesehen haben. Und das Erste, was sie erzählen, also geografisch ist das wundervoll. Ein Land, da fließt Milch und Honig über, soll heißen ein super ertragreiches Land. Aber wir können das Land nie einnehmen. Die Menschen in diesem Land sind viel zu stark. Sie bringen dann ein Gerücht unter dem Volk. Da lese ich jetzt die Verse 32 und 33 des 4. Buch Mose 13. Da sagen sie zu dem Volk, das Land, in das wir gegangen sind, um es zu erkunden, frisst seine Bewohner. Und alles Volk, das wir darin sahen, sind Leute von hohem Wuchs. Wir sahen dort auch Riesen, Anaks Söhne aus dem Geschlecht der Riesen. Und wir waren in unseren Augen klein wie Heuschrecken. Und wir waren es auch in ihren Augen. Und diese Aussagen verfehlen jetzt ihre Wirkung nicht. Also das Volk nimmt jetzt diese Aussagen sehr, sehr ernst und fürchtet sich jetzt vor diesen Riesen. Ja, das, was sie dann machen, es kommt zu einem großen Aufstand. Sie klagen Mose und Aaron an, sagen, warum habt ihr uns überhaupt hier hingeführt, damit wir jetzt durch Schwert sterben, unsere Kinder geraubt werden und auch unsere Frauen? Sie wollen sie einen Hauptmann wählen und wieder zurück nach Ägypten. Zwei der Kundschafter sahen die Sache ganz anders und haben dann noch versucht, dem Volk zu erzählen, sie sollen sich nicht fürchten, Gott wird schon mit ihnen sein. Darauf wollen sie diese beiden Kundschafter steinigen. Die Folge dieser Geschichte ist, dass Gott sagt, naja, wenn ihr nicht in das Land wollt, müsst ihr nicht. Und die Folge war, dass sie dann 40 Jahre lang in der Wüste umhergewandelt sind. 40 Jahre. Und das Spannende an der Geschichte ist, oder ich möchte fast sagen, sehr verblüffend, das Volk hat die Riesen nie gesehen. Die haben die nie gesehen. Da sind jetzt 12 Typen und die erzählen dem Volk, hör mal, da sind Riesen, da können wir nicht rein. Das fand ich sehr interessant und es scheint nicht unerheblich zu sein, wer uns irgendwas sagt. Die Victoria hat es auch schon gesagt, jeder von uns hat mit Furcht zu kämpfen. Und das liegt daran, dass jeder von uns vielleicht auch seinen eigenen Riesen hat, seinen ganz persönlichen, wie der auch immer aussehen mag. Kann Furcht vor einer Person haben, vor einem Lebensumstand oder vor einem Lebensabschnitt. Da gibt es ganz, ganz verschiedene individuelle Dinge, Aber es lohnt sich mal, der Frage nachzugehen, woher hast du deinen Riesen? Wir hatten bei den Israeliten gesehen, die haben den Riesen nie gesehen. Die haben die nie gesehen. Aber die 12 Kundschafter erzählen es ihnen und plötzlich sind diese Riesen Realität vor ihrem geistlichen Auge. Und vielleicht hat dir auch jemand einen Riesen eingeredet oder mehrere. Das kann in deiner Kindheit geschehen sein. Denn es kommt nicht selten vor, oder das ist der häufigste Fall, dass Eltern ihren Kindern schlechte Sätze mitgeben. An der Stelle jetzt will ich ein paar Beispiele bringen. Aber denkt daran, eure Eltern haben es gut gemeint, aber manchmal wissen sie es nicht besser. Also ich will jetzt nicht, dass hier Revolution gegen die Eltern, das hat man bei Mose gesehen, das ist nicht gut. Also ein ganz bekannter Satz ist, der Oskar kann das viel besser. Dein Cousin Lutz schreibt in der Schule nur Einsen. Dein Bruder konnte das in deinem Alter aber schon längst. Also das sind sehr doofe Sätze. Die sind wirklich nicht gut, pädagogisch gesehen. Und solche Sätze können die Furcht vor dem Versagen auslösen. Die anderen sind immer besser. Ich bin immer nicht gut genug. Habe ich früh gehört. Oder ein ganz besonderer Klassiker. Niemand kann dich leiden, wenn du so bist, wie du gerade bist. Ja, hört man öfters. So, dich mag dann keiner. Und das ist auch ein ganz übler Satz, weil er kann die Furcht auslösen, wenn ich so bin, wie ich bin, mag mich keiner. Und das kann dazu führen, dass ein Mensch seine gottgeschenkte Persönlichkeit nicht mehr auslebt. Und das ist sehr schlecht. Oder der absolute Klassiker, dafür bist du noch zu klein oder zu jung. Das ist oft ein Satz, der oft gebraucht wird und der kann eben bewirken, ich schaffe jenes und dieses nicht, ich bin einfach zu gering. Ich schaffe das alles eh nicht. Ich bin ja zu klein. Vielleicht fühlst du dich in deinem Leben zu klein, nicht geliebt genug, nicht attraktiv genug, weil du eben solche Sätze in deinem Leben mitbekommen hast. Und schau mal bei dir selbst, wenn du welche Sätze du mitbekommen hast. Überleg mal, denk mal drüber nach. Und welche du heute noch bekommst. Sätze sind keinesfalls auf die Kindheit beschränkt. Auf gar keinen Fall. Und wenn du schon wirklich darüber nachdenkst, welche Sätze du mitbekommen hast oder von anderen bekommst, wäre das vielleicht auch keine schlechte Idee, darüber nachzudenken, welche Sätze du anderen mitgibst. Ne? Kann man mal machen. Ja, spätestens jetzt wird dem aufmerksamen Zuhörer nicht entgangen sein, heute geht es viel um Sätze. Und in der Tat, Sätze sind sehr entscheidend. Sätze können einen Menschen niedermachen und Sätze können einen Menschen aufbauen. In der Bibel die Bibel besteht auch aus Sätzen. Und wir wissen, sie hat verändernde Kraft. Sätze können Leben verändern. Deshalb sind Sätze so wichtig und die Bibel ist deshalb in Sätzen geschrieben. Wenn wir nochmal auf die Geschichte schauen, der Israeliten, da hatten wir gesehen, die haben jetzt eine Rebellion angezettelt gegen Mose und Aaron und richtiger Volksaufstand und die wollen wieder zurück nach Ägypten. Aber was tut Gott? Was ist die Persönlichkeit Gottes? Hat Gott sie verworfen? Hat Gott sie verdammt? Auf gar keinen Fall. Gott hat die Israeliten weiter geliebt und hat sie 40 Jahre lang versorgt. Und auch manchmal mit Luxusgütern. Also Gott hatte sie keinesfalls verworfen, sondern hat sie immer noch geliebt. Es sind seine Kinder, es ist sein Volk. Und Gott wollte nicht, dass sie 40 Jahre in der Wüste umherwandern, sondern wollte, dass sie glücklich mit viel Segen in diesem Land leben. Vielleicht ist das ähnlich bei dir. Vielleicht befindest du dich auf einer Art Wüstenwanderung. Und vielleicht bewegst du dich auch ständig im Kreis. Und vielleicht hängt das damit zusammen, dass Gott eine bestimmte Aufgabe für dich hat oder eine Lebensveränderung. Und du bist nicht bereit, sie anzunehmen oder wahrzunehmen. Dann führst du möglicherweise nicht das Leben, was Gott für dich bestimmt hat. Dann kannst du den Segen, den Gott für dich bereithält, nicht realisieren. Und damit lässt du dir das Leben entgehen, was Gott eigentlich für dich vorgesehen hat. Das ist schade. Aber ob du das realisierst oder nicht, Gott liebt dich weiter. Das gleiche wie bei den Israeliten. Gott liebt dich immer. Römer 5, 8 ist eine sehr, sehr schöne Stelle. Da heißt es, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Also nicht, als wir super Christen waren. Gibt sowieso keine richtig super Christen. Gott liebt den Sünder. Als wir noch Sünder waren, ist Christus für uns gestorben. Nicht, dass wir jetzt, nicht nur für super Christen. Und es geht noch weiter in der Bibel. Gott möchte nämlich, dass alle Menschen gerettet werden. 1. Timotheus 2, 4. Egal wie böse die Menschen sind, Gott möchte, dass alle gerettet werden. Alle. Weil es Gottes Persönlichkeit ist. Und Gott liebt seine Schöpfung. Und Gott ist die Liebe an sich. 1. Johannes 4, 16. Also wenn du die Segnung Gottes aus Furcht nicht annimmst, liebt Gott dich weiterhin bedingungslos. Das ist überhaupt gar kein Thema. Und natürlich, du kannst dich weiterhin deiner Furcht hingeben, dich zu klein, zu schwach fühlen, nicht geliebt. Du darfst dich so richtig in deinen negativen Gefühlen der Furcht baden, wenn du das möchtest. Das ist alles kein Problem. Es kann dann letztlich auch bequem werden, sich damit abzufinden, dass ich zu klein bin, dass ich eh nichts kann, dass ich zu gering bin. Das kann sehr, sehr angenehm sein. Man braucht keine Verantwortung zu übernehmen fürs Leben, vielleicht für andere, für die Gemeinde. Ich bin eh zu klein. Ja. Aber vielleicht hast du auch ganz andere Sätze gehört. Und das Problem ist nicht, dass du ein schlechtes Selbstbewusstsein hast, sondern vielleicht hast du gehört, wer nicht arbeitet, der braucht auch nicht zu essen. Und du bist ein Mensch, der die ganze Zeit durchs Leben hastet, der immer nur Arbeit kennt, nie gelebt hat und immer nur auf Arbeit und Erfolg ausgerichtet war. Es gibt solche Menschen, und vielleicht musst du eine gesellschaftliche Konvention erfüllen. Du brauchst auf jeden Fall Familie, ein Haus, ein gutes Auto, eine gute Rente, Hund, Katz. Die üblichen Dinge. Und dahinter steckt häufig die Angst, gesellschaftlich zu versagen. Und wenn du so ein Mensch bist, diese Menschen haben oft Probleme, die Gnade anzunehmen. Weil die Gnade ist geschenkt. Du kannst nichts dafür arbeiten, nichts dafür geben. Die Gnade ist ein Geschenk. Gar nichts kannst du tun. Nur annehmen. Egal, welchen Riesen du hast, ob du das von Gott Vorbereitete annimmst oder nicht, Gott liebt dich weiterhin. Das ist die gute Nachricht. Aber die schlechte Nachricht ist, es wird dir nicht gut tun. Und du bringst dich einfach um den Segen, den Gott für dich vorgesehen hat. Gott wollte ja auf keinen Fall, dass die Israeliten 40 Jahre umherwandern, sondern er wollte, dass sie ein fröhliches Leben führen. Und Gott möchte auch, dass du ein fröhliches Leben führst. Nicht ein Leben im Kreis, sondern ein erfülltes, fröhliches Leben. Wenn wir zu der Geschichte zurückgehen, der Israeliten, dann haben wir festgestellt, da waren zwei, die haben jetzt dem Volk gesagt, fürchte dich nicht. Und eigentlich ist das ja eine sehr positive Nachricht. Aber offensichtlich kann so eine positive Nachricht auch gefährlich sein. Denn als Josua und Kaleb das dem Volk sagten, wollte das Volk die steinigen. Ja. Und das ist dann schon nicht so einfach. Und in der Tat, wenn man mal drüber nachdenkt, der Satz, fürchte dich nicht, der sagt jetzt eigentlich wenig aus. Oder wenn ich jetzt irgendjemand von euch sagen würde, fürchtet euch nicht und ich kenne eure Probleme gar nicht, dann nehme ich euch gar nicht ernst. Wenn beispielsweise Eltern diesen Satz zu ihren Kindern sagen, ist das wirklich sinnfrei, weil das Kind fürchtet sich weiterhin. Der Satz alleine kann die Furcht nicht nehmen. Die Furcht kann auch nicht wegdiskutiert werden. Ne? So nach dem Motto, ist doch nicht so schlimm, ne, das wird schon wieder. Das Kind fühlt die Furcht und deshalb ist die Furcht für sie real. Geschickte Eltern hingegen formulieren Folgendes. Fürchte dich nicht, Mama und Papa sind doch bei dir. Das nimmt jetzt nicht das Gefühl der Furcht, aber das Gefühl der Furcht wird jetzt abgelenkt hin zu einem anderen positiven Gefühl, nämlich der Geborgenheit bei den Eltern. Also es ist ein ganz geschickt formulierter Satz, pädagogisch betrachtet. Das Kind ist eben nicht allein, Mama und Papa sind doch da, auch wenn es Furcht hat. Und genau diesen pädagogischen Aspekt finden wir in allen Sätzen in der Bibel. Fürchte dich nicht, steht nie allein da. Sondern es hat immer einen positiven Zusatz und häufig antwortet der Satz auf ein ganz konkretes Problem. Damit ihr das nachvollziehen könnt, habe ich hier zwei Beispiele für euch. Und wir sehen dann auch den Charakter Gottes, wie Gott wirklich ist. Und Gott ist ganz anders als wir, völlig anders. In Genesis 21, da gibt es eine Geschichte, das ist eine ganz schwierige Geschichte. Abraham hat immer noch keine Kinder, wünscht sich Kinder. Er ist mit einer Frau verheiratet, die heißt Sarah. Und die möchte auch gerne Kinder. Jetzt ist die Frau aber unfruchtbar. Ja, da hat sie so eine Magd und sagt, hier Abraham, mit ihr darfst du jetzt Geschlechtsverkehr haben. Das Kind betrachte ich dann wie meins. Aus der Verbindung entsteht der kleine Ismael. Und die Magd von Sarah, die Hagar, die verachtet jetzt die Sarah. Da kommt die Sarah so gar nicht mit klar und redet dann ihrem Mann quasi ein, er soll diese Hagar aussetzen. Abraham will das erst nicht, aber er fügt sich dann seiner Frau. Wie Männer das häufiger tun. Ja. Macht er dann auch. So, dann setzt er die in die Wüste aus, drückt ihr noch einen Wasserschlauch in der Hand und sagt Tschüss. Na, jetzt steht die da in der Wüste, kurz vorm Ende. Und als der Wasserschlauch langsam aus ist, legt sie ihr Kind hin, den Wasserschlauch da drüber und geht erstmal eine kleine Entfernung weg, weil sie möchte den Tod ihres Sohnes nicht beobachten. Und sie weint. Und dann heißt es in 2. Mose 21, und der Engel Gottes rief Hagar vom Himmel her und sprach zu ihr, was ist dir, Hagar? Fürchte dich nicht, denn Gott hat die Stimme des Knabens dort, wo er liegt, erhört. Steh auf, nimm den Knaben und führe es in deiner Hand, denn ich will ihn zu einem großen Volk machen. Und Gott tat ihr die Augen auf, dass sie einen Wasserbrunnen sah. Da ging sie hin, füllte den Schlauch mit Wasser und gab dem Knaben zu trinken. Also Gott sagt nicht nur, fürchte dich nicht, sondern er hilft dir auch ganz konkret. Sie findet Wasser. Und nur mal so ganz nebenbei bemerkt, das ist einer der zahlreichen Prophezeiungen, die sich absolut erfüllt haben. Aus Ismael ist ein Riesenvolk geworden. Ismael ist der Stammvater der Araber und die sind zahlreich. Im 6. Jahrhundert vor Christus gibt es eine Katastrophe für das Volk Israel. Die sind dann schon im Land, also die haben das Land dann eingenommen, haben, was weiß ich, ja nicht mal 1000 Jahre dort gelebt, aber dann werden sie deportiert nach Babylon. Und natürlich hatten sie in Babylon Angst. Jeremia 42, 11 und 12. Da kann man auch sehen, wie Gott bis ins kleinste Detail an die Menschen denkt. Da sagt Gott, fürchtet euch nicht vor dem König von Babel, vor dem ihr euch fürchtet. Fürchtet euch nicht vor ihm, spricht der Herr, denn ich will bei euch sein, dass ich euch helfe und von seiner Hand errette. Ich will euch Barmherzigkeit erweisen und mich über euch erbarmen und euch wieder in euer Land bringen. Schönster Vers zu diesem Thema, dass Gott mit uns ist, wir uns nicht fürchten sollen, weil Gott einfach die Liebe ist, ist Jesaja 41, 10. Das möchte ich dann doch aus der Bibel lesen. Das lohnt sich. Dieser Vers ist mein Lieblingsvers zu diesem Thema. Der ist einfach wunderschön. Ist das richtig? Ja. Also Jesaja 42. Nein, das ist falsch. Das ist 41, 10 ist das. Ah. Ja, hervorragend. Genau so ist es. Ja, super mitgedacht. So, ja, da heißt es, das ist wirklich ein wunderschöner Vers. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ich erhalte dich durch die Rechte meiner Gerechtigkeit. Das ist ein sehr konkreter Vers, wo sehr viel drin steht. Gott ist nicht nur mit uns, er stärkt uns, er hilft uns. Und genau das ist der Grund, warum wir uns nicht fürchten sollen. Genau das, weil Gott mit uns ist. Also wir sehen, dieser Satz ist in der Bibel immer mit etwas Konkretem verbunden. Es ist also nicht irgendein abstrakter Satz oder eine kirchliche Formel, sondern der Satz ist immer persönlich und in ihm schwingt immer mit, Gott ist mit dir. Das ist das Entscheidende an diesem Satz. Und als Christ spricht Jesus Christus uns zu, in Matthäus 28, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Das heißt, als Christ bist du nie allein. Das geht nicht. Kann für den einen oder anderen auch schockierend sein. Wie bereits erwähnt, wir leben in einer außergewöhnlichen Zeit. Diese Zeit hat es vorher noch nie gegeben, in der wir leben. Und die ist wahnsinnig beschleunigt und es wird immer schneller. Wir bekommen jeden Tag negative Nachrichten. Ob du das bewusst wahrnimmst oder nicht, aber unterschwellig sind die immer da. Es ist vielleicht keine schlechte Idee, die Nachrichten mal beiseite zu lassen. Man kann durchaus auch mal Es gibt übrigens eine Literaturgattung in der Bibel, da sind 4 Stück, die heißen Evangelien. Evangelien heißt nicht schlechte Nachricht, sondern das kommt aus dem griechischen Euangelion und Euangelion heißt gute Nachricht oder frohe Botschaft. Also wenn ihr gute Nachrichten wollt, dann lest mal in den Evangelien. Also es ist richtig, jeder von uns hat seinen eigenen Riesen. Und wir leben in einer Zeit, wo Furcht und Panik auf uns einwirkt. Und deshalb ist es eben wichtig, nicht zu hören, was uns Menschen eingeredet haben oder einreden, sondern es ist tatsächlich wichtig, auf das Wort Gottes zu hören. Das ist das Entscheidende. Und egal, wenn du scheiterst bei deinem eigenen Riesen, lass dir nichts einreden von irgendjemandem, Gott liebt dich weiter. Weil das Gottes Charakter ist und weil er die Liebe ist. In allen Stellen, wo der Satz steht, fürchte dich nicht, ist immer ein positiver Zusatz, aber letztendlich sagt dieser Satz, fürchte dich nicht, denn Gott ist mit dir. Amen.